ich habe ein Ziel, wie ich mich verändern will. Ich mache selber eine Menge dagegen, weil ich gleichzeitig glaube, ich muss auf eine bestimmte Art und Weise sein. Das ist wie, dass wir einen Fuß auf dem Gas haben, da wollen wir hin, aber gleichzeitig habe ich einen Fuß auf der Bremse, dass ich auf keinen Fall mich verändern will. Und diese Gleichzeitigkeit, diese Kraft, die da gebunden ist, das kann man dann so für sich auch spüren, man kann das sehen, man hat aber auch diese gefühlte Erfahrung von der Befürchtung damit drin.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute einen Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen Martin Permatier und Johannes Wilms über den Immunity to Change Lernprozess, der einen praktikablen Ansatz für die Veränderung unseres Lebens und unserer Organisation bietet. Entwickelt wurde er von Robert Keegan und Lisa Leahy, beide Lehrende an der Harvard-Universität, und er stützt sich auf über 30 Jahre Forschung über die Entwicklung im Erwachsenenalter. Das Gespräch in voller Länge findest du in Folge 173 dieses Podcasts und den Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Jetzt gibt's ja noch die andere magische Zusatz zu jeder Art von Veränderung, das ist die Aufmerksamkeit. Ich arbeite ja gerne mit so kleinen Musterbrüchen, öffne heute jeden Tag die Tür mit der linken Hand. Ja, du wirst feststellen, du gehst durch zig Türen und weißt gar nicht, wer die da aufgemacht hat. Was jetzt rechts, was links, keine Ahnung, ja, irgendwie bin ich durch diese Tür gegangen. Und so ist das Momentum, in dem wir leben, ja so, dass wir vergessen, dass wir uns verändern wollen. Ja, weil wir so voller Erledigung sind und alle diesen Wahnsinnsglaubenssatz im Kopf haben, ich habe keine Zeit. Wie kriegst du es denn hin, dass die Aufmerksamkeit für diesen Veränderungswunsch überhaupt stabil bleibt oder überhaupt in Wirkung kommt, dass ich mich erinnere, dass ich mich ja verändern wollte?
Da gehen wir in der Methodik so vor, dass es darum geht, erstmal sich überhaupt gar nicht zu verändern, sondern wir wollen einfach erstmal nur verstehen, wie die Dinge heute sind. Wie ist denn meine Realität? Und wir würden jetzt in der Übung, wenn ich bei der Vier-Spalten-Übung bin, der Landkarte des Immunsystems, habe ich den ersten Schritt, ich schreibe das Ziel auf. Der zweite Schritt ist, meine Aufmerksamkeit darauf zu richten in Spalte 2, dass ich da aufschreibe, alles Verhalten, was ich heute tue, was gegen das Ziel gerichtet ist. Also ich mache erstmal eine gute Inventur, eine ehrliche Bestandsaufnahme. Und da passiert häufig, dass die Menschen merken, Mann, ich unternehme ja schon eine ganze Menge. Es gibt Dinge, die unternehme ich gegen das Ziel. Es gibt Dinge, ich habe mir vorgenommen, ich möchte irgendwie abnehmen. Das ist auch nicht ungewöhnlich, irgendwie Anfang Januar. Aber ich weiß auch, eine Diät funktioniert nicht, aber ich fürchte meine Ernährung umstellen. Aber das Buch über Ernährung, weil ich brauche da ein Wissensdefizit, das lese ich nicht, das liegt da. Also das tue ich nicht. Und was ich auch nicht tue, ja, also, dass ich aufschreibe, was tue ich nicht, was gegen das Ziel gerichtet ist. Darauf richte ich erstmal meine Aufmerksamkeit. Und auch danach, es geht ganz lange erstmal darum, mein Jetzt zu verstehen und dann wird daraus eine Veränderung kommen. Also es ist ein Ansatz, der sehr wenig mit Doing zu tun hat, ganz wenig tun, sondern die eigene Aufmerksamkeit erweitern. Das ist der zweite Schritt mit der Bestandsaufnahme von dem Tun. Was tue ich gegen das Ziel? Und dann ist es ganz oft schwierig. Dann gehen ja normalerweise die Pferde los. Jetzt habe ich ein Ziel, jetzt habe ich aufgeschrieben, was tue ich dagegen? Jetzt ist ja klar, jetzt muss ich einfach das Verhalten ändern. Häufig kommen wir damit aber schon, wenn wir ein wirklich wichtiges Ziel haben und ich schreibe das Verhalten auf. Wir kommen zu so einem Punkt, dass wir merken, dass vieles von dem Verhalten, was ich da aufgeschrieben habe, das kann ich gar nicht einfach mal eben so ändern und dann wird das alles. Da brauchst du den Musterbruch, wie du das nennst. Aber der Musterbruch kommt jetzt nicht einfach nur durchs Verhalten, sondern wir wollen den Musterbruch durch eine Mindset-Entwicklung. Wie denke ich eigentlich über die Dinge? Da wollen wir hin mit der Übung. Das heißt, nach dem Verhalten gucke ich mir an, welche Befürchtungen sind eigentlich dahinter, wenn ich dieses Verhalten verändern würde. Ja, ich stelle mir vor, ich mache das Gegenteil davon. Was sind da eigentlich für Befürchtungen dahinter? Was ist meine Angst, was passieren würde, wenn ich dieses Verhalten ändere? Und hier tauchen wir jetzt wirklich anders ab als die meisten anderen Ansätze. Wir probieren nicht nur das Verhalten zu ändern, sondern wir schauen, was steckt eigentlich dahinter. Und da geht man mit dieser Methodik sehr gezielt, sehr einfach, aber sehr wirksam vor, indem wir da unsere Befürchtung erkennen, unsere Ängste. Und daraus formulieren, wie wir eine versteckte Verpflichtung mit uns eingegangen sind. So will ich nie sein. Das darf man nicht. Oder wenn ich so wäre, dann wäre etwas schlimm. So, wir erfahren eine Art und Weise, wie ich glaube, dass ich sein muss, damit ich eine gute Person bin. Ich darf niemals zu egoistisch sein. Oder wenn ich mir Raum nehmen würde für mich, das wäre nicht in Ordnung. Diesen Bereich unseres Seins, den wollen wir hier entdecken.
Ja, dieser dritte Spalt heißt ja Competing Commitment. Also du nennst es jetzt versteckte Verpflichtung. Und das ist ja eine sehr schöne Illustration, ja, weil ich verpflichte mich, ich binde meine Identität ja daran, etwas zu tun. Ja, ein Martin macht das nicht, ja, oder tut das nicht. Und das ist vielleicht dieser unbewusste Teil meiner Muster oder meiner inneren Konvention, wo ich beschlossen habe, dass ich diesen zu folgen habe, aus welchen Gründen auch immer, die ich ja dann von einer Metaposition versuche auszubetrachten.
Genau. Und wenn du diese Übung machst, kommt man zu einer sehr unmittelbaren Erfahrung, dass du das versprachlichst. Wie, glaube ich, muss ich sein? Du machst die Erfahrung, dass es an eine Befürchtung gebunden. Also es ist so richtig mit so, so der Schreck ist noch gebunden an diese Verpflichtung und du hast ein Bild vor dir und das ist, was Keegan und Lisa Lahey nennen, das Immunsystem gegen Veränderung. Ich habe ein Ziel, wie ich mich verändern will. Ich mache selber eine Menge dagegen, weil ich gleichzeitig glaube, ich muss auf eine bestimmte Art und Weise sein. Das ist wie, dass wir einen Fuß auf dem Gas haben, da wollen wir hin. Aber gleichzeitig habe ich einen Fuß auf der Bremse, dass ich auf keinen Fall mich verändern will. Und diese Gleichzeitigkeit, diese Kraft, die da gebunden ist, das kann man dann so für sich auch spüren. Man kann das sehen. Man hat aber auch diese gefühlte Erfahrung von der Befürchtung damit drin.
Und jetzt würde ich ja an der Stelle sagen, ja, aber jetzt bräuchte es ja noch das emotionale Referenzerlebnis. Wer bin ich denn, wenn ich nicht diesen Befürchtungen, also diesen versteckten Verpflichtungen folge, dass ich spüre in meinem Sein als Erlebnis, ach so, das geht ja auch und das ist ja vollkommen okay. Und das ist so ein Eindruck, den ich manchmal habe, wenn diese Erlebnisse fehlen, dann bleibt es ja eine Idee, ich könnte, sollte, müsste so sein und ich weiß auch, warum ich so und so bin, aber das Gefühl, anders zu sein, ist noch nicht da. Und deswegen habe ich keine Identität, in die ich sozusagen reinschlüpfen kann. Ja, diese neue Version von mir selbst. Ne?
Absolut. Also allein dadurch, das Immunsystem gegen Veränderung zu sehen, dadurch habe ich es noch nicht überwunden, sondern jetzt sehe ich ja eigentlich erst, warum ich es nicht überwinden kann. Weil diese Befürchtungen, die sind ja da. Und ich kann diese Befürchtung nicht, Stantepede mal eben überwinden. Natürlich passiert es für manche Menschen, dass wenn sie das sehen, dann ist ja eigentlich die Betrachtung, also jetzt ist ja das Subjekt-Objekt-Verhältnis geändert. Ich kann das Immunsystem jetzt sehen. Und für manche ist es so, dass sie merken, ja Mensch, das brauche ich ja gar nicht und können dann unmittelbar sich verändern. Das ist aber bei den wenigsten Menschen der Fall. Sondern häufig kommen wir jetzt mit einer Art und Weise in Kontakt, wie ich glaube, dass ich sein muss, die habe ich über einen längeren Zeitraum gelernt. Und da sind wir Menschen dann doch nicht so, dass wir mal eben uns neu umprogrammieren können. Wir können nicht ein neues Betriebssystem aufspielen. Und wir haben auch mit dem Bild des Immunsystems noch nicht wirklich einen Schlüssel dazu. In der vierten Spalte, wenn ich habe, so will ich mich verändern, aber so glaube ich muss ich sein, kann ich in der vierten Spalte sehen, wie denke ich eigentlich, dass das sein muss. Da könnte zum Beispiel sowas stehen wie, wenn ich mir selber zu viel Raum nehme, ja, dann werde ich aus der Gruppe ausgeschlossen und nicht mehr gemocht, ja, oder nicht mehr gemocht und ausgeschlossen. Jetzt habe ich etwas in der Hand, ein Stück Mindset, eine Annahme, und diese Annahme setzt ja dieses Immunsystem in Gang. Diese Annahme kann ich überprüfen durch kleine Experimente. Und so kann ich mich, wenn ich die Annahmen überprüfe, in etwas Neues hineinlernen, Schritt für Schritt.
Würdest du sagen, diese Big Assumptions, diese Annahmen, das ist sowas wie Glaubenssätze und Vorannahmen, also diese, ich sag mal, inneren Weichenstellungen? Geht es darum, Glaubenssätze neu für sich zu formulieren?
Ja und nein, möchte ich sagen. Häufig arbeiten wir mit Glaubenssätzen so, wenn wir die entdeckt haben, dann sag's doch mal anders. Dann nimm dir doch einfach einen neuen Glaubenssatz und der würde den ersetzen. In der Arbeit mit Big Assumptions oder Grundannahmen oder großen Annahmen, wir sind dann noch in der Findung, ob wir unsere Übersetzung ändern, geht's eher darum, dass ich die Annahme überprüfe. Ich gehe davon aus, diese Annahmen sind tief in uns verwurzelt. Wir haben das irgendwann gelernt. Wenn es funktioniert, dass du sie einfach austauschst und es funktioniert für dich, super. Häufig ist es aber so, dass wir die über einen längeren Zeitraum gelernt haben und dass ich jetzt Schritt für Schritt diese Annahme überprüfe, gucke, wo sind die Grenzen davon, stimmt sie jetzt, stimmt sie immer, stimmt sie unter welchen Bedingungen? Und über diese Überprüfung kommt quasi die neue Annahme Schritt für Schritt hervor. Aber ich kann sie nicht einfach rational austauschen, sondern ich überprüfe sie und dadurch schreibe ich sie quasi neu. Und das würde ich sagen, ist ein Prozess, wo man mehrere kleine Experimente macht und die Annahme dann erforscht. Also ich mache diese Annahme zum Objekt meiner Betrachtung.
Und dadurch erweiterst du sozusagen den Raum deiner möglichen Sinngebung. Wenn du halt sagst, dass die Assumptions, die Vorannahmen, deine mögliche Sinngebung begrenzen in deinem inneren System, also Erklärungen, die darüber hinausgehen, werden als spannungsreich empfunden oder nicht zugehörig zu deinem inneren sinngebenden System. Und dann sagst du, okay, ich weite das jetzt und guck mal, was für neue Optionen da vielleicht auch noch entstehen. Und dadurch inkludierst du ja mehr Möglichkeiten, kannst mehr Möglichkeiten dir entschließen und es führt zu einem emotionalen Spannungsabbau. Also das, was vorher als krisenhaft erlebt worden ist, kannst du dann für dich neu erklären. Ja.
Absolut. Häufig stoßen wir auf Annahmen, die wir früher gelernt haben in einer Zeit, als wir noch vielleicht nicht erwachsen waren, als wir Heranwachsende waren oder in meinem ersten Job. Und diese Annahmen haben sich halt damals bestätigt und ich habe sie für wahr genommen, aber sie müssen ja heute in meiner heutigen Welt nicht mehr wahr sein. Und so kann ich halt eben dann aber über praktische Experimente lernen, dass diese Annahmen heute gar nicht mehr wahr sind und dass die Welt schon viel größer und offener ist, als ich sie damals für mich erlebt habe. Und diese Erfahrung hat was sehr, sehr Befreiendes und ich befreie mich quasi von einer einschränkenden Annahme. Und ich merke erst dann im Prozess des darüber hinauswachsens, in welchen anderen Bereichen diese Annahme mich noch unbewusst eingeschränkt hat. So nach und nach merke ich, dass diese Veränderung jetzt in der Regel viel mehr ist, als was ich vorher dachte. Und das ist eigentlich der schönste Moment in der Arbeit, wenn die Leute so nach und nach da rauswachsen und merken, wow, was ist jetzt alles möglich?
Jetzt hast du ja auch vorhin auch gesagt, das hat was mit Versprachlichung zu tun, ja, und dieses Arbeiten mit, das ist ein Ziel, das machst du dafür, das machst du dagegen, das sind deine competing commitments, da sind die großen Assumptions dahinter und du führst das ja auch über Sprache, diesen Prozess, sodass du dem Gehirn neue Dinge anbietest, damit sinngebend umzugehen, ja? Und dann vielleicht auch eine Perspektive einzunehmen, die dich eben jenseits deines konventionellen Denkens postkonventionell erkennt oder in verschiedenen Rollen und deren, ich sag mal, Gebundenheit auch. Ne?
Wenn ich diese Annahmen überwinde, merke ich, dass ich viel mehr Handlungsmöglichkeiten habe, als ich eigentlich dachte. Ich merke, dass die Welt viel größer ist. Und was wir häufig erleben in der Arbeit ist, dass es ein ganz feines Gespür sich so rausbildet, was wir in unseren Worten ausdrücken. Wir drücken ja uns selber aus und versprachlichen uns damit. Das ist eine Arbeit, wo man sehr viel mit diesen Worten hantiert und dann guckt, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Ziel, wie wir das vorhin gemacht haben, nochmal etwas anders ausdrücke, fühlt es sich dann wichtiger an für mich? Ich gehe immer wieder mit meiner eigenen Sprache in Resonanz. Und häufig sind es kleine Wortunterschiede, die da einen Unterschied machen können.
Jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen neugierig. Du machst das ja in der Praxis. Ne? Und in so Firmen ist überhaupt ein Interesse daran, dass die Welt als größer begriffen wird, als wir vorher dachten. Wir kennen ja so ein bisschen den Reflex, der gerade auch so entsteht. Mensch, zurück zur Leistungsgesellschaft. Wir müssen noch mal so wie früher und richtig reinhauen. Und wenn die Babyboomer weg sind, da geht das Boot ja unter. Ja, weil die jüngeren Leute sicher immer mehr Optionen auch sinngebende Optionen für sich finden. Ja, ich möchte nicht so viel arbeiten, ich mache das ein bisschen anders, ja, und dann heißt es, ja, das ist ja eine total individualisierte Gesellschaft, die nur noch sich an Bedürfnissen orientiert und da geht uns ja auch was verloren. Also was heißt denn das, dass die Welt immer größer wird und ich mehr Handlungsoptionen erkenne und ist das das, was vielleicht Unternehmen manchmal gar nicht wollen?
Also unsere Erfahrung ist eigentlich, dass mehr und mehr Unternehmen das wollen. Wir bieten Unternehmen dabei an, zu unterstützen, dass sie Wege finden, wie im Unternehmen jeden Tag gelernt werden kann und dadurch die Mitarbeiter erfahren, dass mein Unternehmen mich dabei unterstützt, dass ich persönlich wachse. Und das ist, was Mitarbeiterbindung angeht, super. Das ist aber auch, was die Mitarbeiterentwicklung angeht, super, weil die Menschen sich dadurch die zunehmenden Fähigkeiten und Kompetenzen aufbauen, die sie in unserer komplexen Welt heute brauchen. Und es ist ja gar nicht so, dass wir damit Leute zwingen, irgendetwas Besonderes zu tun. Und es ist auch nicht so, dass wir damit eine Abkehr von der Leistung machen. Sondern es ist ja gerade, dass wir die Bremsen, das, was uns zurückhält, das Beste aus uns zu machen, die überwinden wir. Und eigentlich ist unsere Erfahrung, dass wir im Arbeitsalltag sehr viel dafür unternehmen, dass andere Leute nicht merken, wenn ich nicht die beste Version meiner selbst bin, sondern dass wir unsere eigenen Unzulänglichkeiten gerne etwas vertuschen. Und wenn diese Atmosphäre entsteht, und die ist eigentlich in den meisten Unternehmen normal, dass wir unsere Unzulänglichkeiten vor den anderen geheim halten müssen. Da wird sehr viel Energie, sehr viel Arbeitskraft gebunden. Wenn wir aber aus diesen kleinen Geheimnissen, die jeder hat, oh, das habe ich jetzt nicht so gut geschafft und das müsste eigentlich anders sein und hier ist ein Fehler passiert, wenn wir daraus Lernherausforderungen machen, dann wird eigentlich wirklich eine gute Dynamik in einem Unternehmen entfaltet, dass wir alle an unseren Schwierigkeiten wachsen können und wir haben die Sicherheit, dass wir alle Schwierigkeiten haben können und wir können sie zusammen überwinden.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch. Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.